Deutschlandfunk, Europa heute.
3 Tage lang, von Freitag bis Sonntag, wurden die Bürger in Russland an die Wahlurnen gerufen. Für die Regional- und Kommunalparlamente in knapp der Hälfte der 85 Regionen in Russland standen zwar keine politischen Schwergewichte auf den Stimmzetteln, trotzdem sprachen die Beobachter im Vorfeld der Wahl von einem wichtigen Stimmungstest. Schließlich war es die erste Wahl nach dem Giftanschlag auf den Oppositionellen Alexei Nawalny, der sich im Wahlkampf vehement für das sogenannte Smart Voting eingesetzt hatte, also die Abgabe der Stimme für den von einer App ausgewählten, aussichtsreichsten Oppositionskandidaten. Die Wahlen beobachtet für uns Gesine Dornblüt. Frau Dornblüt, im vergangenen Jahr war Smart Voting ja schon mal erfolgreich in Russland. Lässt sich schon abschätzen, wie es bei dieser Abstimmung aussieht?
Ja, zumindest im fernen Sibirien scheint es für einige Erfolge gesorgt zu haben, wo ja Alexei Nawalny recherchiert hatte, bevor er vergiftet wurde. Und zwar zum einen geht es um Novosibirsk, die drittgrößte Stadt Russlands. Dort hat ein Bündnis unter der Führung von Nawalnys Teamchef dort in Novosibirsk mehrere Sitze im Stadtrat gewonnen. Und offensichtlich hat einiges Russland, die Regierungspartei dort, die Mehrheit verloren. Ähnliches hören wir aus Tomsk in Sibirien. Auch dort haben mehrere Mitarbeiter Nawalnys und weitere Mitstreiter offensichtlich Mandate errungen.
Wenn wir noch einen Moment bei Nawalny bleiben, hat das Schicksal des vergifteten Oppositionellen eine Rolle gespielt im Wahlkampf?
Dazu hat sich gestern ein Mitarbeiter seines Stabs in Sibirien geäußert und der hat gesagt, eine größere Wirkung als die Vergiftung selber habe die Arbeit Nawalnys gehabt. Er hatte ja recherchiert zu Elitenkorruption in Sibirien, in Novosibirsk und Tomsk. Und die Mitarbeiter Nawalnys haben anschließend das Video oder Videos, mehrere, fertiggestellt und veröffentlicht. Und es ist wohl so, dass das Ansehen dieser Videos nochmal einen gewaltigen Schub gegeben hat.
Wenn nun schon im Vorfeld der Wahl Oppositionelle um ihr Leben fürchten müssen, wir denken an den Giftanschlag, wie demokratisch ist dann die Wahl selbst am Wochenende abgelaufen? Gibt es dazu schon Informationen?
Naja, zunächst ist immer wichtig, was im Vorfeld geschieht. Es gab ja kein freies Umfeld, es gab zahlreiche Berichte über Druck auf Oppositionskandidaten, teils körperlicher Gewalt, aber teilweise wurden auch die Arbeitgeber der Kandidaten angehalten, sie zu bedrohen und mit Kündigungen zu drohen. Aber wenn wir zu den Wahltagen selbst kommen, da differierte es je nach Regionen und je nach Art der Wahl. Es ist so, dass bei den Kommunalwahlen mehr Manipulationsversuche gemeldet wurden als bei den höher angesiedelten Wahlen, den Gouverneurswahlen, einfach weil es bei den Gouverneurswahlen weniger Konkurrenz gab. Die russische Wahlbeobachtergruppe Golos hat mehr als 1500 Beschwerden gezählt. Dort sprach man von Willkür gestern, vor allen Dingen auch von Behinderungen der Arbeit der Wahlbeobachter. In der Zentralen Wahlkommission hingegen hieß es, die Wahl sei fair und transparent verlaufen.
Diese Regional- und Kommunalwahlen gelten als Stimmungstest für Putin und die Kreml-treue Partei Geeintes Russland. Wie groß ist der Rückhalt der Partei derzeit in der Bevölkerung? Was kann man dazu sagen?
Einiges Russland hat in den meisten Regionen gewonnen. Die Kandidaten sind nicht unbedingt im Namen der Partei aufgetreten, weil die Partei ein schlechtes Image hat, sondern als unabhängige Kandidaten. Aber es ändert nichts daran. Sie haben in den allermeisten Regionen die Mehrheit. Und in allen 18 Regionen, in denen Gouverneure gewählt wurden, wurden die Amtsinhaber im ersten Wahlgang bestätigt. Es gibt aber immer wieder, hört man das in privaten Gesprächen und auch Umfragen zeigen, dass es eine hohe Unzufriedenheit der Bevölkerung gibt. Die Leute wählen dann aber trotzdem die Kandidaten des Systems. Und der Politologe Andrei Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum hat im Internetsender Dozhd gestern versucht zu erklären, woran das liegen könnte. Und er hat gesagt, die Regionen seien finanziell oder die sind finanziell eben sehr abhängig von der Zentralmacht, von Moskau. Vereinfacht gesagt, die müssen Einnahmen abgeben und kriegen dann Geld wieder zugeteilt von Moskau. Und viele Wähler würden denken, nur Gouverneure, Bürgermeister, die der Regierung des Landes in Moskau genehm sind, die bekommen dann auch viel Geld für ihre Region. Und deswegen wählten sie die Kandidaten der Regierung, sagt der Politologe Kolesnikow.
Sie haben von Unzufriedenheit in der Bevölkerung gesprochen. Woher speist sich diese Unzufriedenheit vor allem?
Ja, das sind vor allen Dingen Alltagsmissstände, Korruption in den Bereichen Bildung, das Gesundheitswesen, kaputte Straßen und dergleichen mehr. Und was ich eben schon erläutert habe, dass es selbst in reichen Regionen so oder in Regionen, die eigentlich reich sein müssten, weil dort Öl und Gas gefördert werden oder weil es sonst Rohstoffvorkommen gibt. Und die Leute fragen sich, wo bleibt unser Geld? Also es geht weniger um Außenpolitik oder politische Freiheiten als vielmehr um konkrete Alltagsmissstände.
Über Außenpolitik müssen wir dennoch mal sprechen. Für Staatspräsident Wladimir Putin steht heute nicht so sehr die Innenpolitik auf der Tagesagenda. Er trifft sich in Sotschi zu einem Krisengespräch mit seinem Amtskollegen aus Belarus, Alexander Lukaschenko. Welche Strategie verfolgt der Kreml angesichts der Proteste, die sich am Wochenende ja noch einmal ausgeweitet haben?
Ja, über das Treffen ist wenig bekannt. Der Kreml hat mitgeteilt, man werde über Schlüsselfragen bei der Entwicklung der strategischen Partnerschaft beider Länder sprechen. Das Ziel auf russischer Seite ist sicherlich eine weitere Anbindung und Integration von Belarus. Die beiden Staaten, Belarus und Russland, bilden ja seit langem zumindest auf dem Papier einen Unionsstaat. Und es geht Putin darum, das auch in die Praxis umzusetzen. Lukaschenko ist ja schon jetzt stark abhängig von Russland, insbesondere nachdem Putin zugesagt hat, notfalls militärische Unterstützung zu schicken. Und Russland hat auch finanzielle Unterstützung bereits zugesagt. Ich denke, es ist noch keine ganz klare Strategie abzusehen, aber Russland hält sich viele Optionen offen. Einerseits baut es eben eine Drohkulisse auf. Zugleich hat es den Anschein, als wolle Putin zumindest nach außen eine leichte Distanzierung von Lukaschenko zeigen, um vielleicht auch die Bevölkerung in Belarus nicht weiter gegen Russland aufzubringen. Putin könnte versuchen, sich als Mittler darzustellen, ohne aber wirklich die Protestierenden zu integrieren, einen Dialog vorschlagen mit einer ausgewählten, von oben organisierten Scheinopposition und die Zeit nutzen, Gespräche über eine mögliche Verfassungsreform führen und dann die Zeit nutzen, um eine russlandfreundliche Partei oder einen russlandfreundlichen Kandidaten in Belarus aufzubauen.
In Russland wurden am Wochenende neue Regional- und Kommunalparlamente gewählt. Einschätzung waren das von Gesine Dornblüt. Besten Dank.